Kerstin Ott. Vor 15 Minuten zum ersten Mal getroffen, die Hand geschüttelt und gleich das Du angeboten bekommen. Finde ich sehr angenehm. Du bist auch eher fürs Unkomplizierte, oder?
Auf jeden Fall. Also ich mag es auch gerne duzen. Siezen finde ich immer so, da ist immer irgendwie was dazwischen. Manchmal gehört das dazu, klar, aber jetzt finde ich es natürlich viel schöner, wenn man sich duzt.
Finde ich sehr angenehm, können wir sehr gerne so halten. Wie ist denn das? Wann hast denn du das letzte Mal was angemalt, eine Wand oder was lackiert oder tapeziert?
Das habe ich gestern zum letzten Mal gemacht. Ich bin nämlich gerade umgezogen.
Aha.
Und wir haben ein Haus gekauft, ein kleines in Norddeutschland. Und ja, da bin ich gerade mächtig am Renovieren mit meiner Frau zusammen.
Und fühlt sich gut an, auch mal wieder sowas Handwerkliches zu tun?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so die letzten 2 Jahre habe ich das ja etwas weniger gemacht. Und ich merke das schon in den Knochen, aber es macht nach wie vor großen Spaß.
Ja, in der Tat, es ist ja den Beruf, den du gelernt hast, ne? Und in dem du lange gearbeitet hast, bis da so vor ungefähr 3 Jahren eine totale Lawine über dich hereingebrochen ist, die wirklich dein ganzes Leben komplett umgekrempelt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und diese Lawine, die ist nicht mit großem Getöse angerauscht gekommen, sondern eines Abends mit einem zarten Piepsen, nämlich mit der SMS einer Freundin, die dich erreicht hat. Was stand da noch so sinngemäß drin und was an dem Abend dann alles passiert?
Also die SMS kam von meiner besten Freundin Birte. Die hat mir abends um eine Uhrzeit geschrieben, was sehr untypisch war für sie. Dass von dem Lied, die immer lacht, eine Radioversion zu finden ist bei YouTube. Und da war ich natürlich erstmal völlig aus dem Häuschen, weil ich konnte mir darunter nicht so viel vorstellen. Und ja, hab mal nachgeguckt bei YouTube und hab gesehen, dass da wirklich 2 Leute das Lied von mir genommen haben und ja, da ein paar Bässe drunter gemacht haben. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, was wird das, was soll das? Haben die mir das jetzt geklaut oder was hat das damit auf sich? Und dann habe ich Kontakt zu denen aufgenommen über Facebook. Da konnte ich sie dann finden und 10 Minuten später hat mein Handy geklingelt und ich hatte meine Telefonnummer mit dabei geschrieben bei Facebook-Nachricht. Und so haben wir uns connected damals das erste Mal.
Und zu dem Zeitpunkt war das ja so, muss man nochmal kurz zur Erklärung vielleicht dazu sagen, da hattest du ja gar nichts mit Musik im Sinne von, also
überhaupt
am Gut,
nicht.
Ne, im Sinne von geschäftlich, sondern dieses Lied war auch nur auf verschlungenen Wegen überhaupt irgendwie online gelandet und kam deshalb also wirklich völlig aus heiterem Himmel für dich. Und dann in den nächsten Monaten bist du wirklich zum Popstar geworden. Das Video bei YouTube bis heute rund 140 Millionenfach geklickt, also Wahnsinn. Der Song, die immer lacht, schafft es bis aus Platz 2, bleibt insgesamt über 60 Wochen in den Charts, wird irgendwann mit einer diamantenen Schallplatte ausgezeichnet für 1 Million verkaufte Einheiten und ist damit ja wirklich einer der erfolgreichsten Songs überhaupt deutschsprachig. Holla die Waldfee.
Das kannst du laut sagen. Also es ist wirklich so irre, wie das in den letzten 3 Jahren abgegangen ist. Und ja, auch das Album Herzbewohner hat danach super Erfolge gestartet, ist mit Platin auch ausgezeichnet worden. Jetzt haben wir gerade das neue Album Mut zur Katastrophe draußen, das ist auch auf Platz 3 in den deutschen Charts. Also ich bin so, ja, ich kann das immer noch manchmal gar nicht glauben, wie das alles funktioniert.
Das wollte ich gerade fragen. Es sind jetzt quasi 3 Jahre seit dieser SMS. Fühlt sich das inzwischen ein bisschen schon nach Realität an, so ein bisschen nach Gewohnheit, sich jetzt in diesem Geschäft zu bewegen, in diesem bisschen auch Popstar-Wahnsinn, der da wahrscheinlich auch mit dazugehört?
Ja, also ich bin immer ein Mensch, der gerne Sachen 100%ig macht und damals, als ich mich dazu entschieden habe, jetzt in die Musik zu wechseln, weil das beides beruflich gar nicht mehr möglich war, unter einen Hut zu bekommen, von daher bin ich da schon in der Realität angekommen vor fast 3 Jahren, weil ich auch natürlich eine Familie zu versorgen habe und mir das sehr, sehr wichtig ist, dass es alles gut läuft und Träumereien haben da wenig Platz.
Mhm. Trotzdem hat dieser Weg ins Musikgeschäft ein bisschen was Traumhaftes sozusagen, ne? Also was man sich vielleicht ausmalt oder gar nicht zu träumen wagt vielleicht auch. Jetzt morgen am 4. Oktober, da wird deine Autobiografie erscheinen, die Fast immer lacht, heißt sie.
Genau.
Knapp 300 Seiten, ich durfte sie schon lesen, auf denen du sehr offenherzig wirklich auch erzählst aus deinem Leben. Wie ist das, die Nacht vor der Veröffentlichung? Glaubst du, du kannst heute ruhig schlafen?
Ja, also natürlich gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Ich bin gespannt, wie das Buch ankommt und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, zusammen mit meinem Lektor, das ja so aufzuschreiben, wie es war und ja, die ganze Zeit, das nochmal Revue passieren zu lassen, die war natürlich auch schön für mich und ja, ich hoffe, dass es den Menschen gefällt.
Mhm. Du erzählst in deinem Buch von deiner Kindheit bis heute und wirklich auch sehr offen auch von den Momenten im Leben, in denen es sehr schmerzhaft war und richtig wehgetan hat. Also vom Aufwachsen in Pflegefamilien, das zum Teil sehr schwierig war, von dem Abrutschen in eine Spielsucht, von Schulden, einer Phase der Obdachlosigkeit, aber eben auch, wie du da wieder rausgekommen bist, ne? Die Sucht durchbrochen hast, die Schulden zurückgezahlt, wieder Fuß gefasst, Liebe gefunden, eine Familie aufgebaut. Die Entscheidung, das alles aufzuschreiben und auch ja so dann mit der Öffentlichkeit zu teilen, woher kam die denn?
Für mich war das damals wichtig, also ich habe ja mein Privatleben bis dato immer sehr unter Verschluss gehalten, weil es mir wichtig war, das gebündelt in einem vernünftigen Moment zu tun und nicht durch hier mal ein bisschen Presse und da ein bisschen Presse. Ich habe das auch nicht gemacht, um irgendwelche Aufmerksamkeiten auf mich zu ziehen, damit irgendein Titel besser läuft, sondern ich habe mir überlegt, dass ich einmal die Geschichte richtig erzählen möchte und selber erzählen möchte auch. Und das mache ich jetzt mit diesem Buch. Und deswegen war die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, auch die richtige für mich.
Mhm. Du sagst selber erzählen. Möchtest du sie? Hattest du da Bedenken, dass sozusagen irgendwas komisch verdreht wird oder irgendwie aus anderer Ecke dann in der Presse benutzt wird?
Ja, man muss sich immer überlegen. Damals war noch nicht klar, wohin die Reise führt. Und je bekannter man wird oder umso erfolgreicher etwas ist, umso mehr Geschichten werden natürlich auch erzählt. Und ich glaube, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sie selber einmal zu erzählen, die Geschichte. Und vorher, wenn das jetzt ein One-Hit-Wonder geblieben wäre, was mir ja viele bescheinigen wollten damals, habe ich keinen Grund gesehen, meine Lebensgeschichte auszubreiten. Und ich glaube, dass jetzt einfach der richtige Zeitpunkt dafür ist.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Und es ist ja ein Stück weit auch so ein bisschen dein Markenzeichen, auch in deiner Musik, finde ich, kann man so sagen, dass die Texte ja auch deiner Songs sich ja oft auch mit dem beschäftigen, was jetzt eben nicht nur leicht ist und heiter ist, sondern mit dem, was schmerzt und im Leben nicht so rund läuft. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hast du aber da immer auch einen sehr liebevollen Blick drauf und möchtest auch eher Mut machen. Ist das was, was dir tatsächlich wichtig ist?
Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Höhen und seine Tiefen im Leben und verschiedene Lektionen, die er so zu bewältigen hat. Natürlich hatte ich davon auch schon einige. Und ja, wenn man mit ein bisschen Zeit auf die ganzen Sachen zurückschaut, dann hat man auch ein, ich sag jetzt mal, neutraleres Gefühl dazu. Und das ist das, was ich dann in meinen Liedern verarbeite. Ich will auch niemanden entmutigen, sondern ich bin selber auch Optimist und deswegen mag ich gerne dann auch einen positiven Ausgang, wenn es geht. Manchmal geht es auch in den Liedern nicht, da muss man Sachen so stehen lassen. Aber ich glaube, das ist uns bis jetzt super gelungen, auf beiden Alben.
Mut zur Katastrophe heißt das aktuelle Album, das zweite Album, ist diesen Sommer erschienen. Und ich habe mir rausgesucht, Lieb mich zurück. Ich würde sagen, wir hören erstmal und schnacken dann drüber.
Gerne.
Wie kann ich sagen, was ich fühle? Ich renne auf dich zu. Und komm dir nicht nah. Ich hätte dir gesagt, dass ich dich liebe. Du schaust nur vorbei, so wie's immer war. Viele Jahre warst du hier, doch nicht für mich. Und das Herz spricht leise, wenn es bricht. Lieb mich zurück. Bisschen mehr als jetzt. Wir spielen Rollen und meine ist gesetzt. Kann ich mehr für dich sein als ein Mensch von vielen?
Lieb mich zurück. Von Kerstin Ott zusammen mit Patrick Mösner, Hip-Hop-Musiker aus Heide, dort wo Kerstin Ott ja auch lange gewohnt hat. Heute ist sie zu Gast hier im Talk auf NDR Info. Kerstin, man könnte den Song so beim allerersten vielleicht ein bisschen nur so mit einem halben Ohr hinhören, auch als eine unglückliche Liebesbeziehung zwischen Erwachsenen verstehen. Aber in diesem Fall geht es ja um eine andere Art von Liebe, die da eingefordert wird, aber nicht so richtig erwidert werden kann, ne?
Ja, das ist eine gescheiterte Mutter-Kind-Beziehung und dieses Lied ist aus der Sicht des Kindes erzählt. Ja, das ist natürlich harter Tobak in dem Lied und wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, man kann nicht alles immer mit einem guten Ende versehen. So in diesem Lied ist es so, dass es auch offen bleibt. Mhm. Ja, aber es bewegt. Also selbst wenn ich das live auf der Bühne mache, das bewegt sogar mich und ich sehe auch viele Menschen, die dann ein kleines Tränchen in den Augen haben. Aber ich glaube, dass Emotionen genau das sind, was Musik halt ausdrücken soll.
Und du erzählst das ja tatsächlich auch immer sehr offen, auch auf der Bühne. Das ist dir ja wichtig, immer so ein bisschen Hintergrund zu geben, ne, was dich dann eben auch bewegt. Und die Erfahrung als Kind in so einer Rolle zu sein, die gesetzt ist, so singst du das auch in dem Song, über die man nicht so richtig selbst bestimmen kann, ne? Die hast du ja auch gemacht. Du bist in Berlin geboren, bist auch die ersten Jahre dort aufgewachsen, mit 3, glaube ich, schon das erste Mal kurzfristig im Heim gewesen, dann im Grundschulalter in die erste von 2 Pflegefamilien gekommen, nach Dithmarschen dann, wo du dann eben auch weiter aufgewachsen bist. Und du beschreibst das auch in deiner Autobiografie, das hat mich sehr berührt, wie du als kleines Mädchen, 6, 7 Jahre, glaube ich, ne, so Grundschulalter eben in die erste Pflegefamilie gekommen bist und wie da dieser erste Kontakt stattgefunden hat mit den Pflegeeltern. Wie war das?
Ja, das war damals natürlich sehr unschön für mich, weil ich erstmal die Leute natürlich nicht kannte und als kleines Kind ohne Eltern irgendwohin, auch ein Ort, den man auch nicht kennt, also es war alles komplett neu und dann auf so eine Kälte zu stoßen, das war natürlich schon grausam, wenn ich das mal so sagen darf.
Also das war im Grunde so, ne, um das nochmal kurz ein bisschen zu erzählen, du bist da angekommen, ihr habt geklingelt, du mit deiner Betreuerin sozusagen, die dich da hingebracht hat, dann gab es ein kurzes Hallo und dann wurdest du auf dein Zimmer geschickt.
Genau.
Mit der Anweisung, doch jetzt bitte dein Bett zu beziehen und dann war die Türe zu und du standst da allein.
Genau, und ich wusste damals auch nicht, wie man so ein Bett bezieht. Das war für mich natürlich, ich meine, ich war auch irgendwie 6 Jahre alt. Da ist das, in dem Moment weißt du einfach nicht, was du sollst und was du da sollst und warum das alles so ist, das kapierst du erstmal nicht. Ja, meine Mutter hatte damals gesundheitliche Probleme, deswegen ist es so gewesen, dass ich in eine Pflegefamilie gekommen bin. Und ja, die ersten Wochen, die waren erstmal für mich ja, eine totale Neuorientierung. Und ja, aber wie man sieht, hat das irgendwann dann doch ganz gut geklappt.
Du hattest damals auch dann zum Beispiel Glück mit deiner Pflegeschwester. Die ist dann schnell zu dir ins Zimmer gekommen an diesem ersten Abend, hat dann später mit dir auch oft Musik gehört, glaube ich. Das war sowas, was dir als Kind ja auch schon ganz wichtig war. Da hattest du einen totalen Bezug dazu. Und es gab andere Lichtblicke, ne? Später Ferien auf dem Ponyhof, dort ganz viel Zuwendung erfahren, so eine erste weitere Familie. Aber du schreibst, was dir aus dieser frühen Zeit erhalten geblieben ist, ist eine totale Abneigung gegen das Gefühl, nicht selbst entscheiden zu können oder was gesagt zu bekommen. Ist das tatsächlich heute noch ganz stark oder hat sich das ein bisschen verändert?
Also natürlich hat sich das verändert. Der Mensch oder ja, jeder verändert sich ja im Laufe der Zeit. Und wenn ich früher noch wutentbrannt aus einem Raum rausgerannt bin, mache ich das heute natürlich nicht mehr so und habe da andere Möglichkeiten für mich entdeckt. Es fällt mir aber schon schwer, mit jemandem, der auch sehr dominant ist, ja, mir sagen zu lassen, wenn ich nicht verstehe, was der Sinn dahinter ist. Mhm. Wenn ich das nachvollziehen kann, ist es auch wieder was anderes. Dann kann ich mich sehr wohl unterordnen und auch die Dinge mitmachen, die da so erwartet werden. Wenn ich den Sinn allerdings darin nicht sehe, das ist die Abneigung, von der ich spreche, dann kann ich auch ganz klar mich positionieren und sagen, da mache ich nicht mit.
Genau, und das hast du ja eben als Kind erlebt, dass es eben da in dieser ersten Pflegefamilie sehr militärisch auch zum Teil eigentlich fast zuging. Es gab ein ganz besonderes Essensritual zum Beispiel. Magst du das einmal kurz beschreiben?
Ja, wir hatten eine große Glocke im Flur hängen. Das war ein Bauernhaus damals. Und da war wirklich so eine riesen Kirchenglocke. Ich glaube, so groß war sie gar nicht mehr, aber in meinem Kopf ist sie halt riesig.
Ja.
Und die wurde vorm Essen immer geläutet und mussten wir uns in einer Reihe aufstellen, hintereinander weg.
Die ganzen Pflegekinder, ne? Die,
alle Pflegekinder.
Ja.
Und dann hat der Erzieher Handfläche oben, Handfläche unten angeguckt und nochmal mit dem Kamm einen Scheitel gezogen und dann ging es zum Tisch. Und danach wurde das Reden auch eingestellt. Ja, das war natürlich heute, wenn mir heute jemand mit so einer Sache kommt, dann frage ich natürlich, ob er nicht ganz klar in der Birne ist, ne?
Ja, also mir ging es auch so, dass ich beim Lesen wirklich auch ein bisschen eine Wut bekommen habe, weil ich wirklich dachte, es ist doch irre, mit Kindern so umzugehen. Und diese ja militärische Art, das hat sich ja durchgezogen. Es war eine sehr lieblose, harte Umgebung. Erstmal so beschreibst du das. Mit 13 kamen dann zum Glück neue Pflegeeltern in das Haus. Aber was würdest du sagen, was hat denn dir als Kind geholfen, diese Zeit einfach auch doch eben gut zu überstehen?
Also ich muss auch dazu sagen, auch wenn das sehr lieblos gewesen ist, habe ich mir immer die Liebe überall und nirgends geholt und gesucht und auch bekommen. Mhm. Ich war Gott sei Dank ein beliebtes Kind, auch bei Erwachsenen und auch bei Kindern und habe von daher mein ganzes Liebesspektrum immer auffüllen können, zum Glück. Und ich bin damals in der Zeit schon ein sehr lebensfroher Mensch gewesen und auch immer schon Optimist. Von daher habe ich mir das immer irgendwie so schön gemacht, wie ich konnte und als Kind macht man sich auch nicht so viele Gedanken darum. Man macht es nämlich einfach.
Ja, große Kraftquelle, wenn man auf sowas zurückgreifen kann. Was, glaube ich, ja auch ein bisschen nicht ganz unproblematisch war, war, dass du schon als Kind, so beschreibst du das, auch eine eher burschikose Art hattest und das irgendwie da jetzt in der ersten Pflegefamilie nicht so wirklich unterstützt wurde, kann man mal vorsichtig so sagen. Mädchen machen sowas nicht. Ne?
Mädchen machen sowas so nicht, ja, gesagt. Das stimmt. Also rosa Klamotten, rosa Schüchchen, lange Haare, haarreif, das waren natürlich alles Sachen, die erstmal ausprobiert wurden an mir. Ich habe aber mit, ich glaube, 7 oder 8 schon festgestellt, so dass das so nicht geht. Und ich bin auch einfach einmal zum Friseur gegangen und habe mir die Haare kurz schneiden lassen. Da war ich allerdings schon so 11, 12. Wir hatten so einen Stammfriseur und da habe ich das dann einfach gemacht, ohne zu Hause Bescheid zu sagen. Ja, und von dann an hatte ich dann auch kurze Haare bis heute.
Stimmt, genau, die sind weiterhin kurz. Vermutlich hat das aber trotzdem auch nicht so richtig dazu beigetragen, dass als dir irgendwann wirklich klar geworden ist, dass du eben dich auf jeden Fall auch mehr zu Frauen hingezogen fühlst als zu Männern, dass du das gleich so richtig gut schon für dich nehmen und akzeptieren konntest. Wann kam dieser Punkt, wo du das für dich aber eben so richtig verstanden und dir auch eingestanden hast?
Also ich muss dazu sagen, dass das damals auch noch eine andere Zeit war und ich will da auch keinem Vorhaltung machen, auch meinem damaligen Erzieher nicht. Der war einfach auch genauso wie viele andere Menschen davon überzeugt, dass Mann und Frau zusammengehören und was für mich natürlich nicht unbedingt leichter gemacht hat, das ist klar, aber ja, wie gesagt, da ist auch keine Schuld irgendwo zuzuweisen. Ich habe das damals gemerkt, schon als ich ganz klein war, dass ich Mädchen besser finde, aber ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben und das als Unfug abgetan, weil ich mich damit gar nicht weiter befassen wollte. Und als ich in die Pubertät gekommen bin, da wusste ich, ich muss das irgendwann erzählen und muss das irgendwann auch so leben, weil das Gefühl in einem wird dann immer größer und man weiß es einfach.
Und würdest du sagen, ist das aber heute auch noch weiterhin ein Anliegen? Also ich denke gerade an deinen Song Regenbogenfarben, in dem es eben auch darum geht, einfach grundsätzlich gegenüber allen Lebensformen tolerant zu sein. Also das irgendwie so ein Stück weit auch als Message nach außen zu bringen?
Ich finde das sehr wichtig. Also in meinem Alter damals, so mit 13, 14, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass jemand, den ich zum Beispiel im Fernsehen sehen kann oder wo ich was lesen kann drüber, dass jemand sich klar positioniert. Und das sehe ich heute auch so ein bisschen als meine Aufgabe. Ich möchte jetzt nicht hier den Weltverbesserer geben, aber ich glaube, dass gerade so Jugendliche oder früher Erwachsene, dass die schon sich stark orientieren nach dem, was vorgelebt wird oder was sie sehen und hören können. Und von daher muss ich, wenn ich sage, seid wie du bist, muss ich natürlich auch so sein, wie ich bin. Und das zu kommunizieren, fällt mir auch nicht schwer.
Und das eigentliche, das offizielle Outing sozusagen, also zum einen war es, glaube ich, so, dass deine zweite Pflegemutter schon eigentlich vor dir geahnt hat, was Sache ist.
Die hat mich gesehen und hat gewusst, so ist es.
Genau, und dann haben ja tatsächlich auch alle sehr entspannt reagiert in deinem Umfeld, ne?
Also ja, ich habe damals mit meiner ersten Freundin, das ja heute meine beste Freundin ist, habe ich das auch so gemacht, dass wir uns jetzt nicht auf der Straße abknutschen und ablecken. Das wollten wir beide nicht. Das hatte auch natürlich etwas, was man für uns beide damals zu Hause gemacht hat. Und ich glaube, wir sind trotzdem sehr, sehr offen damit umgegangen, haben die Leute aber nicht provoziert um uns herum. Und ich glaube, das war ein Zusammenarbeit aus allem, was die Leute dann dazu bewegt hat, cool darüber oder cool damit zu sein.
Ja. Und du sagst es gerade, die erste Freundin, ja, der erste Kuss mit einer Frau, daraus hat sich eine 3-jährige Beziehung dann gleich entwickelt, von der du schreibst in deiner Autobiografie, dass die Zeit eben auch, ja, da hast du ganz viel gelernt, ne, dich irgendwie auch noch mal einzulassen auf Menschen, überhaupt Vertrauen zu finden, was dir verständlicherweise jetzt nicht gleich ganz leicht gefallen ist. Und als diese Beziehung dann irgendwann in die Brüche gegangen ist, dann kam eben auch so eine Zeit, in der du wirklich zu kämpfen hattest und richtig reingerauscht bist, auch in eine Spielsucht. Schritt für Schritt, oder kam das aus deiner Erinnerung dann doch auch eigentlich sehr plötzlich?
Nee, das war tatsächlich Schritt für Schritt. Ich bin damals mit meiner Freundin in die Spielhalle gegangen, um Billard zu spielen, und ich habe dann immer mal wieder 5 Mark in den Dattelkasten geschmissen. Und ich habe mich richtig selber da rein begleitet. Ich habe auch jeden zweiten, dritten Tag habe ich gedacht, so, na, bin ich jetzt schon spielsüchtig, weil ich habe wieder 10 Mark verloren. Ich habe wieder 10 Euro verloren. Ich habe wieder 20 Euro verloren. Und ich habe mir viele Gedanken drum gemacht und das auch von Anfang an sehr gespiegelt, hatte aber trotzdem keine Möglichkeit mehr auszusteigen.
Ja, und ich finde, du beschreibst das tatsächlich auch wahnsinnig reflektiert, wenn man das liest. Also sagst du ja auch gerade jetzt, ne, irgendwie hast du dich schon gefragt, ist das jetzt eine Sucht? Du hattest irgendwie schon eine Ahnung, so richtig gut ist das wahrscheinlich gerade nicht, aber du siehst da jetzt auch nicht den Ausweg. Das ist ja auch genau die Zwickmühle, dass man das irgendwie dann schon weiß. Gleichzeitig natürlich dann so ein Konstrukt auch aus zum Teil Lügen aufrechterhält, um die Sucht eben leben zu können, sich darüber wahnsinnig schämt. Wie ist dir das gegangen, jetzt auch im Rückblick das nochmal aufzuschreiben und jetzt auch zu wissen, dass das ja jetzt ganz viele Menschen erfahren werden?
Das ist für mich überhaupt nicht schlimm und auch nicht tragisch. Ich glaube, das sind die Fehler, die auch zu jedem irgendwie dazugehören. Ich habe mich damals schon sehr reflektiert damit und ich habe in der Vergangenheit auch viel dafür getan. Ich war beim Mentaltraining, ich habe mich auch weitergebildet, ich habe mich sehr viel mit mir selbst befasst und habe meinen Frieden damit geschlossen. Und ich glaube, dass gerade diese Sachen, dass man eben nicht perfekt ist und dass man nicht einen vorgezeichneten Weg hatte, das ist der, der einen auch so nahbar macht, oder das ist auch der, den ich auf jeden Fall leben möchte, einfach um den Menschen zu zeigen, du, es ist ganz egal, in was für einer Schwierigkeit du gerade steckst, wenn du wirklich dein Herz in die Hand nimmst, dann kommst du da auch wieder raus.
Was hat dir damals geholfen, da wieder rauszukommen, diesen Kreislauf zu durchbrechen?
Also einmal musste ich sowieso immer auf mich selbst aufpassen. Also das in frühester Kindheit fing das an und ich hatte da natürlich auch auf der einen Seite ist es nicht ganz leicht als Kind, auf der anderen Seite lernt man natürlich schon sehr viel in jungen Jahren.
So eine Selbstständigkeit,
sich auf sich selbst zu verlassen. Ganz genau, und auch den eigenen Arsch in die Hand nehmen und loszulaufen, während sonst vielleicht die Eltern einen da unterstützen. Bei mir war das immer ganz klar, entweder du machst es selbst oder es macht keiner. Und ich glaube, das hat mir in dem Fall geholfen, da irgendwie auch wieder rauszufinden.
Du hast viel dich auseinandergesetzt, auch mit deiner Vergangenheit, Mentalcoaching gemacht. Und es gibt in deiner Autobiografie, erzählst du auch von einer ganz besonderen Radtour, die du auf dich genommen hast. Und ich glaube, da hattest du so Erfahrungen, wie andere sie irgendwie auf dem Jakobsweg haben oder so, ne? Was war das für eine Radtour?
Ja, ich glaube, so eine Art kann man das wirklich sagen. Ich wollte mal wieder das Gefühl haben, dass ich stolz auf mich sein kann. Und ich wollte vor allen Dingen raus aus dem Gebiet, wo ich gerade bin, mental wie auch Ort. Und ich habe mir gedacht, ich fahre von der Zugspitze, da war nämlich das Mentalcoaching, was ich damals gemacht habe, mit dem Fahrrad zurück nach Heide.
Oha, das sind einige Kilometer.
Das sind genau 1000 Kilometer gewesen. Und ich bin mit dem Zug runtergefahren nach Bayern, hatte mein Fahrrad und alles, was ich dafür brauchte für die Tour, schon gepackt. Und habe da wirklich sehr, sehr viele, sehr komische Erlebnisse gehabt. Aber auch einige, die zum Heulen gewesen sind. Also kurzes Beispiel. Ich musste einen Berg, der 12% Steigung hatte, hoch und bin, glaube ich, 2 Stunden habe ich das Fahrrad hochgeschoben.
Ich wollte gerade fragen, 12% kann man ja eigentlich nicht mehr radeln. So
das kannst du nicht radeln, nein. Ja. Ich hatte auch natürlich viel Gepäck dabei. Und nach 2 Stunden bin ich oben angekommen, um dann festzustellen, dass ich umgeleitet werde wieder nach unten.
Oh Gott, nein.
Da war ich etwas durch den Wind. Ich bin auch 4 Kilometer Autobahn gefahren mit meinem Fahrrad, weil ich den Campingplatz nicht gefunden habe und es dunkel war und ich leider keine Beleuchtung am Fahrrad hatte.
Und überhaupt warst du ja mit einem Fahrrad unterwegs, das fand ich auch sehr lustig beschrieben. Ich glaube, ziemlich gegen Ende deiner Reise hast du irgendwie einen anderen Radler getroffen oder so, der da irgendwie auch mit Top-Ausrüstung am Start war und dem du dann so erzählt hast, wo du jetzt überall schon unterwegs warst und der meinte so, was?
Das glaube ich dir nicht, hat er gesagt.
Mit dem Rad?
Ja, das Problem war, dass ich mir damals eine Strecke ausgesucht habe, weil ich nur Karten hatte und wusste nicht, was für Steigungen da sind oder nicht. Das konnte ich so nicht überblicken. Und bin ein Rennsteig, hieß die Tour. Das machen einige Sportler, um sich auf einen Triathlon vorzubereiten. Und wir reden dann von wirklich Sportlern, die das beruflich machen. Und ich bin den Weg gefahren, ohne zu wissen, was ich da für einen Weg fahre. Und habe gedacht, ich bin voll die Memme, weil ich andauernd schieben musste, andauernd irgendwelche Heulattacken hatte, weil ich nicht vorwärts gekommen bin und mich auch ständig verfahren habe. Und als er das gesagt hat, das war ein Profi-Radfahrer, Da hat er gesagt, also dass du mit diesem Fahrrad diesen Weg gefahren bist, da kannst du dir so auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das hätten nicht so viele geschafft.
Und im Rückblick ja, zwar wahnsinnig anstrengend wahrscheinlich, aber richtig gute Erfahrung, oder?
Ich habe wunderbare Erfahrungen gesammelt und genau das, was ich mir ausgemalt habe, was mir auf dieser Tour so widerfährt, genau das ist auch eingetreten. Ich war danach super stolz. Das ist ein Ereignis, was ich heute noch in meinem Herzen trage. Ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch jahrelang immer noch Briefkontakt hatte. Bei einem Pärchen habe ich im Garten gezeltet damals und der ältere Mann war so begeistert von meiner Tour, dass ich mit ihm in seinem Garten Lagerfeuer gemacht habe und Raviolis aufgewärmt habe. Und er hat gedacht, das ist damals wie beim Biwak. Bundeswehr. Fand er super. Ja, und das ist ganz toll, heute immer noch.
Und nachdem du dann ja auf einmal auch nicht mehr jeden Abend in die Spielhalle musstest nach dieser Zeit, da gab es auf einmal richtig viel Freizeit, die irgendwie neu gefüllt werden wollte. Und das führte dazu, dass du dann zum ersten Mal in der Kneipe angefangen hast, Musik aufzulegen. Und zwar damals noch, da musste ich sehr grinsen, auf Minidiscs.
Ja. Der Chef damals hatte einen riesen Koffer, da waren diese Minidiscs drinne und ich habe den so beneidet dafür, weil der hatte wirklich alle Musik, die man sich so vorstellen konnte.
Und das war ja damals noch was wert, ne? Da hatte man ja Musik nicht einfach verfügbar.
Also, das war unfassbar teuer, dieser Koffer. Ja. Und da hat er auch, weiß Gott, nicht jeden rangelassen. Und ich habe da wirklich meine Leidenschaft dafür entdeckt, Musik für andere Menschen zu machen, weil mich diese Emotionen, die Menschen dabei haben, ja, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich einen ganzen Laden entweder in eine verliebte Stimmung bringen kann oder in eine Ausflippstimmung oder auch in eine aggressive. Also du kannst wirklich in dem Moment merken, wie die Stimmungen sich verhalten. Das fand ich total spannend.
Und du hast auch geschrieben, dass du eigentlich den Menschen echt schon auf den ersten Blick ansehen konntest, so aufgrund von Alter, aber auch wie die so aussahen, wenn du denen ins Gesicht geguckt hast, welche Musik die wohl gut finden.
Ja, das stimmt. Also ich erstmal konnte ich mir sowas auch immer gut merken, wenn irgendjemand sich, das kann ich bis heute, ich weiß, wer vor 10 Jahren sich ein Lied gewünscht hat, wenn die Person heute reinkommen würde, würde ich es wieder anmachen. Das ist ganz witzig. Ich konnte mir das gut merken. Und natürlich habe ich manchmal auch daneben gelegen, wenn ich gedacht habe, okay, die ist jetzt Anfang 40, die wird in der und der Zeit ihre Jugendzeit gehabt haben. Da war das und das in. Ich mach mal einfach. Und ich habe dann geguckt, ob die mitwippeln oder nicht. Und wenn sie dann mitgewippelt haben, habe ich gleich den nächsten hinterhergeschoben. Und so, ja, ich glaube, so ein bisschen Beobachtungsgabe, die ist schon wichtig, wenn man das macht.
Ja, und ich frage mich gerade, vorhin hast du gesagt, was du eben als Kind auch schon gelernt hast, ist dieses Selbstständigsein, aber vielleicht auch dieses Menschen schnell einschätzen lernen, ne? Was ja auch wichtig war.
Überlebenswichtig, auf jeden Fall.
Oder? Also kommt das womöglich auch so ein bisschen aus dieser Zeit, so dass du da eine gute Fähigkeit hast, würdest du das so sagen?
Ja, also ich habe da auch mal einiges drüber gelesen und das fand ich ganz spannend. Mhm. Wenn du im Kindesalter schon mal beobachten musst oder beobachtest, ob die Mutter kommt oder nicht kommt, ob sie sich gut kümmert oder nicht, dann prägt sich das sehr, sehr stark ein und du bist irgendwann in der Rolle des Beobachters. Mhm. So, und das bleibst du auch, weil du das schon in frühester Kindheit mit irgendetwas verknüpfst. Und ich glaube, dass ja das sehr, sehr ausgeprägt ist bei mir und ich deshalb auch versuche auf jeden Fall immer sehr schnell die Menschen einzuordnen, um ja dann auch gut zu reagieren.
Ja, und ja auch, um irgendwie ein Gefühl zu kriegen, kann ich mit dem, kann ich nicht, kann ich mich hier fallen lassen oder nicht. Finde ich sehr nachvollziehbar. Schon als Kind und Jugendliche hattest du ja einen ganz starken Bezug zur Musik, hast Gitarre gespielt, auch als Jugendliche schon eigene Songs geschrieben. Dann allerdings gab es ein Ereignis, da warst du 15, das hat dazu geführt, dass du dir geschworen hast, nie wieder im Leben vor irgendjemandem zu singen. Und das hast du sehr, sehr lange, sehr eisern durchgehalten, bis zu Die immer lacht eigentlich. Darüber sprechen wir gleich, wollen aber einen Titel hören, den du als Wunschmusik mitgebracht hast, von Tracy Chapman, Crossroads nämlich, den Song deines Lebens, hast du gesagt. Warum?
Ich liebe Tracy Chapman und ich habe ganz, ganz viele Jahre nicht verstanden, worüber sie singt, aber ich wusste, dass es wichtig ist, über das, was sie singt. Und ganz am Anfang habe ich sogar gedacht, dass es wäre ein Mann, der das singt.
Fand ja, stimmt, sie hat witzig. Eine sehr tiefe Stimme, ja.
Und ich mag sie als Person und ich mag sie, wie sie Musik macht. Und sie begleitet mich schon seitdem ich, glaube ich, 12, 13 Jahre alt bin. Und ich habe seitdem auch nie wieder eine Musikerin gehabt, mit der ich mich so verbunden fühle wie sie. All you folks that you own my life. You never made any sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell,
look to the right. Hands that grab me on every side. Think I got my prize, which I'll sell, that is mine. Think money rules and all else fails.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Heute mit der Sängerin Kerstin Ott. Findest du Schlagersängerin eigentlich okay, passend für dich als Bezeichnung?
Ja, super. Also ich glaube, dass mein Genre eigentlich nicht irgendwo einzuordnen ist. Meine CDs sind ja nun sehr bunt oder meine Alben. Mhm. Aber ich habe überhaupt gar kein Problem. Und ich bin sehr stolz, deutsche Sprache mit nach vorne treiben zu können.
Mhm. Und dass du diesen Beruf überhaupt ausübst, ist ja eigentlich ein totales Ding. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Mit 15 hattest du ein absolut grauenhaftes Bühnenerlebnis. Was ist
sehr
passiert?
Ja. Ich habe mich beim Talentwettbewerb angemeldet damals. Ich habe ein Lied geschrieben und ich hatte einen Bekannten, der ein kleines Tonstudio hatte, und da haben wir das aufgenommen und bin also mit meinem Halbplayback dann zu diesem Talentwettbewerb gegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr, sehr verliebt in meine beste Freundin, die davon aber nichts wusste. Die hat natürlich gedacht, sie unterstützt mich, wenn sie kommt, und ich fand das auch ganz toll. Ich habe nur leider nicht daran gedacht, dass ich eventuell einen Stimmenverlust erleiden kann, wenn sie vor mir steht. Und das ist dann auch genauso passiert. Da waren sehr, sehr viele Leute in dem Raum. Ich glaube, das waren damals an die 2000, die da besucht haben. Palazzo in Palen war das. Mhm. Und ich stand also auf der Bühne und konnte nicht mehr singen. Da kam nur noch ein Gekrächze und Gejaule raus. Leider war das Lied auch noch sehr lang, über 5 Minuten.
Oh nein, oh
und
Gott,
in einem Gitarrensolo habe ich mir überlegt, da mache ich ein Feuerzeug an und alle sollen mir das nachmachen.
Ja.
Leider ging mein Feuerzeug dann auch nicht mehr. Und irgendwann bin ich dann, als das Lied vorbei war, von der Bühne und habe so geheult. Und das war der Tag, wo ich mir geschworen habe, ich werde niemals mehr vor anderen Leuten singen, weil das so peinlich war. Und der Witz daran ist, dass ich Jahre später mit Die immer lacht auf der gleichen Bühne meinen allerersten Auftritt wieder hatte.
Ja.
Das finde ich heute immer noch so kurios.
Da schließt sich wirklich so ein Kreis.
Ja.
Und ich meine, heute, du erzählst es auch so mit einem halben Grinsen. Ne, mit dem Abstand kann man das sehen, aber natürlich, also ich glaube, mit 15, ich wäre die folgenden Nächte wahrscheinlich immer schweißgebadet aufgewacht, hätte da immer noch mal dran zurückgedacht. Genau, und da ist bei dir tatsächlich ja dieser Schwur draus geworden, das auf gar keinen Fall noch mal wieder zu versuchen in deinem Leben. Hast du lange durchgehalten, aber dann hast du doch auch wieder zumindest mal einen eigenen Song geschrieben für eine gute Freundin, der es damals sehr schlecht ging. Die immer lacht, erzählt ja eben von einer Frau, die nach außen hin das totale Sonnenscheinchen ist, obwohl es halt in ihrem Innern ganz anders aussieht. Und diesen Song, den hast du ihr dann auch einmal vorgespielt und vorgesungen, tatsächlich auch. Hattest ja aber eigentlich diesen Schwur und hast dir ein ganz spezielles Bühnensetting, könnte man sagen, ausgesucht dafür.
Ja, also ich habe auf der Toilette gesessen und sie musste im Flur Platz nehmen. Und ich saß auch im Dunkeln auf dieser Toilette. Und
du wolltest nicht gesehen werden.
Durfte mich auf keinen Fall angucken. Ich sage, egal was passiert, du bleibst einfach so sitzen, wie du sitzt, und ich bleib so sitzen, wie ich sitze. Und das hat sie dann auch gemacht. Ja, und so war dann das erste Mal, dass ich wieder vor jemandem gesungen habe. Mhm. Es hat aber auch wirklich Ewigkeiten gedauert, bis ich den ersten Satz rausgebracht habe, weil ich das jahrelang bis dahin dann wirklich auch nicht mehr gemacht habe.
Ja, und das war 2003, glaube ich. Und über 10 Jahre sollte es dann ja dauern, bis der Song dann ja über wirklich verschlungene Wegen doch nochmal aufgenommen wurde. Du den das ein oder andere Mal weiter vorgesungen hast, ganz schüchtern und zart irgendwie erstmal. Dann ist das aber im Internet gelandet und von 2 Jungs geremixt worden bei YouTube durch die Decke gegangen. Und um das jetzt nochmal weiter in Stichworten zusammenzufassen, kann man sagen, Mega-Hit, Plattenvertrag, wahnsinnige Erfolge, diamantene Schallplatte irgendwann für die Single, jede Menge Auftritte, dann ein Album, dann noch eines. Also wirklich eine Wahnsinnskarriere, die dich ja zu einem Zeitpunkt in deinem Leben ereilt hat. Da wärst du eigentlich auch so ganz zufrieden gewesen, glaube ich. Ne? Glücklich irgendwie mit der Liebe deines Lebens, sagst du, mit der Arbeit als Malerin lief es auch ganz gut, du warst selbstständig und dann sowas. Klingt erstmal märchenhaft, aber du hast ja auch richtig dann dafür gearbeitet. Ne?
War es am Anfang nicht. Also
ja,
Märchen,
eben.
Wie gesagt, ich hatte große Angst, irgendwie überhaupt im Rampenlicht sein zu müssen. Und ich wusste aber auch, das ist jetzt der Moment, wo ich viel schneller Geld verdienen kann, als das, so wie ich es jetzt mache. Und ich konnte für ein halbes Jahr im Voraus planen mit der Musik. Das konnte ich als selbstständige Malerin sehr schlecht. Und ich bin ein sicherheitsdenkender Mensch und habe gedacht, okay, wenn ich das mache, dann gehört natürlich auch dazu, dass ich auf eine Bühne gehen muss und nochmal neu anfangen. Also mit Anfang 30 wieder neu anfangen. Und ich habe schon so oft neu angefangen. Mhm. Und diesmal war ich natürlich auch nicht alleine in diesem Boot, sondern hatte da noch drei weitere Personen, nämlich Carolina und unsere beiden Kinder. Da entscheidet man nicht einfach sowas Großes von jetzt auf gleich. Das war katastrophal in meinem Kopf. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich wusste, okay, von dem Zeitraum bis zu dem Zeitraum werde ich das und das verdienen. Wenn es danach nicht weitergeht und es ein One-Hit bleibt, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Aber ich gehe auf jeden Fall finanziell nicht baden.
Es ist nicht, wie es scheint. Oh, sie weint, Aber nur, wenn sie alleine ist. Denn sie ist, wie sie ist und was sie ist. Es ist nicht, wie es scheint. Wie geht es dir? Fragt schon lange keiner mehr. Ein Clown zu sein, es fällt nicht schwer.
Sie hören den Talk auf NDR Info, heute mit der Sängerin Kerstin Ott. Wie hart musstest du arbeiten, um auch diese Bühnenangst zu überwinden und das Lampenfieber, das du ja lange, lange auch hattest dann vor jedem Auftritt?
Sehr hart. Also ich musste wirklich, mir hat auch keiner erzählt, was macht man denn eigentlich auf einer Bühne? Das war ein Riesenproblem, weil ich natürlich ungerne unvorbereitet irgendwo raufgehe, wo ich dann auch gleich von einer Masse betrachtet werde. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass mir da auch keiner weiterhelfen wird. Und das alte Beispiel oder altbewährte Beispiel, wenn du es selber nicht machst, dann macht es keiner, kam da wieder voll zum Greifen. Und ich musste mir das einfach pro Auftritt immer wieder neu gucken, was kann ich da besser machen, was lasse ich da weg. Ich habe dann auch relativ oft gehört, okay, das ist sehr unspektakulär, was sie da macht auf der Bühne, aber es hat was für sich. Und ja, daraufhin habe ich da genau da angesetzt und weiter drauf aufgebaut.
Und das war dir ja auch wichtig, ne? Du wolltest ja jetzt nicht irgendwie den Malle-Après-Ski-Animateur machen, gute Laune irgendwie nur auf der Bühne, sondern du wolltest ja dich nicht verbiegen. Und das, was dir wichtig ist, die Songtexte, die ja auch zum Teil ein bisschen anders sind als jetzt nur gute Laune-Hits, das alles eben so halt auch stimmig lassen, ne?
Ja, das ist natürlich super wichtig, weil ich könnte jetzt auch nicht mit grüner Wiese, hohe Berge auf eine Bühne gehen. Das wäre einfach nicht ich. Natürlich ist das so eine Sache. Man muss sich überlegen, was möchte man wie machen? Und ich habe da ein super Team hinter mir mit Holger und meiner Frau. Holger ist mein Manager und der hat das von Anfang an so super eingefädelt alles, dass ich auch langsam in die Sache trotzdem reinwachsen konnte. Und wenn auch mal der erste Auftritt nicht wundervoll funktioniert hat, weil natürlich die Erfahrung auch gefehlt hat, dann habe ich da keine auf den Deckel bekommen, sondern es wurde gesagt, pass auf, wir setzen uns zusammen, wir gucken, wie wir was verbessern können und dann klappt das auch. Und es hat auch geklappt.
Das klingt ja sehr auch nach Leben und Leben lassen einerseits, aber auch nach einem sehr klaren Wissen darum, was eben für einen selber gut ist und passt und richtig ist. Musstest du dir das erarbeiten, dieses Wissen?
Das Wissen glaube ich schon, aber das durchzusetzen musste ich mir nicht erarbeiten. Ich bin wirklich ein sehr praktisch veranlagter Mensch und ich mache es oder ich mache es eben nicht. Und ich finde es ganz schlimm, wenn die Menschen den ganzen Tag nur fürs Internet leben und um irgendwas zu posten, nochmal hier Neuigkeit von der Pizza, die sie sich gerade, das interessiert also mich zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch Wichtigeres, als immer nur durch die Handyscheibe zu glotzen.
Absolut. Und gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich etwas, wo du jetzt auch in deinem Weg ins Musikbusiness oder im Musikbusiness ja auch nochmal für dich ganz neu gucken musstest, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Was verrate ich auf Social Media auch von mir? Wie aktiv will ich da sein? Was ist da das, wo du für dich rausgefunden hast, wie du damit umgehen möchtest?
Also ich hatte vorher Social Media Accounts, ich hatte einen Facebook-Account, einen privaten, den ich aber wirklich so gut wie gar nicht benutzt habe. Ich finde es toll, dass es das Ganze gibt. Also es ist natürlich auch so, dass man viele Neuigkeiten auch schön schnell verbreiten kann und es macht auch Spaß. Wenn man das aber dosiert einsetzt, glaube ich, ist es die beste Möglichkeit, das Ganze auch zu benutzen und nicht sein Leben danach ausrichtet.
Wir haben ja vorhin gehört, du bist ja als selbstständige Malerin, hast du gearbeitet, hattest sozusagen einen ganz normalen Vollzeitberuf und bist dann sehr plötzlich, sehr schnell wirklich zum Popstar geworden, innerhalb von wenigen Monaten eigentlich, kann man so sagen, und musstest dir wirklich Schritt für Schritt alles drauf schaffen, alles ausprobieren, was man da eben so braucht. Also sowohl an Bühnenfertigkeiten, aber auch die ganzen Fragen, ne, wie geht man auch mit Fans um, wie kommuniziert man mit Fans, welche Veranstaltungen will ich machen, kann ich machen. Das ist immer ja wirklich nochmal eine komplette neue Berufsausbildung sozusagen, ne, die du dadurch gelaufen hast.
Ja, auf eine Art. Ich sage auch immer, ich bin noch in der Lehre. Die geht ja in Deutschland 3 Jahre meistens. Ja. Das kratze ich jetzt gerade an. Mhm. Gesellenprüfung wird auch bald abgelegt, aber ich habe wirklich immer scherzhaft gesagt, so, ich bin gerade in der Ausbildung und so kann man es auch betrachten. Und so wie Holger jetzt mein Ausbilder ist, so ist meine Frau mit in diesem Team und ich bin sehr dankbar dafür, dass das auch so ein kleines Team ist und wir viele Sachen uns auch erarbeitet haben, klar, weil Carolina und ich natürlich in dem Geschäft wenig bis gar keine Erfahrung hatten. Aber kurze Wege und dann läuft das auch. Also.
Und was ich ganz spannend fand, ihr habt ja dann auch so Sachen gemacht, wo du eben für dich gemerkt hast, Mensch, ja, ich finde das schön, Kontakt mit Menschen zu haben, aber ich kann das nicht ab, wenn die dann alle auf mich einstürmen oder alle gleichzeitig was wollen, es ist mir zu viel, was ja sehr nachvollziehbar ist. Und dann habt ihr so Sachen euch überlegt, wie ihr zum Beispiel Autogrammstunden anders organisiert, ja, damit das für dich passt. Ne? Magst du mal kurz erzählen?
Ja, also das ist so, dass ich heute, wenn ich in einem Konzert zum Beispiel unterwegs bin, dann würde ich immer am Rand stehen, nicht in der Masse. So, und natürlich hat sich das beruflich bei mir so verändert, dass ich sehr viel mit sehr vielen Menschen auch auf einmal konfrontiert bin. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich eine Abneigung gegen Menschen habe, sondern dass es einfach wirklich zu viel ist und ich überflutet bin von diesen ganzen Dingen, die da auf mich einprasseln. Und irgendwann war das so, dass ich eine schlechte Phase hatte, weil mir das zu doll geworden ist und ich dann herausgefunden habe, okay, das ist einfach dieser wahnsinnig viele Kontakt. Wie kann ich den umstellen, damit es mir damit gut geht und ohne die Leute zu verletzen? Ich wollte jetzt auch nicht bei den Autogrammstunden plötzlich anfangen mit 30 Zentimeter Abstand oder sowas. Bei einigen Autogrammstunden ist es aber auch so, dass wirklich in die Privatsphäre sehr eingedrungen wird. Da hast du eine Hand auf dem Po oder das sind schon alles Sachen, da mussten wir uns schon Gedanken machen. Wie stellen wir das um? Und das haben wir jetzt auch super gelöst, das Ganze, ohne dass die Menschen sich zurückversetzt fühlen. Und ich habe dann auch diese Distanzlosigkeit nicht mehr.
Du wohnst mit deiner Frau und den 2 Kindern noch immer bei uns im Norden, zwischen Heide und St. Peter-Ording, inzwischen im eigenen Haus. Das ist natürlich auch eine schöne Sicherheit, die möglich geworden ist, auch durch deine Karriere im Musikbusiness. Aber ich sag mal so Statussymbole klassischer Art, dicke Uhren, dicke Autos, würde dir das Freude machen?
Nee, das würde mir keine Freude machen. Also mir macht es wirklich Freude, wenn ich ein bisschen Zeit habe und meinen Tieren dabei zugucken kann, was für Blödsinn sie machen. Aber eine dicke Uhr, ich weiß nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Ich kann das verstehen, wenn die Leute das als Wertanlage nehmen und aber dieses Rumgeprolle mit fetten Autos und so weiter, da kann ich nichts mit anfangen.
Tiere, glaube ich, Hund und Meerschweinchen oder so, ne?
Hunde, Meerschweinchen, Kaninchen.
Oha.
Ja, da werden auch bald noch ein paar mehr dazukommen. Wir haben jetzt ja extra ein Haus gekauft mit großem Grundstück, weil das wirklich Sachen sind, die machen mich sehr glücklich und meine Frau und die beiden Kinder natürlich auch. Da hat man einfach einen tollen Tag, wenn man gleich wieder sieht, dass der Hund morgens irgendwie ein Kissen kaputt gemacht hat, da lache ich mich tot drüber. Das finde ich super.
Und der Herbst wird arbeitsam wahrscheinlich, ne? Viele Tourtermine auf jeden Fall. Bei uns im Norden zum Beispiel am 19. Oktober in Eckernförde, am 2. Dezember in Schwerin, am 12. Dezember in Hamburg, um jetzt mal nur einige Termine zu nennen. Und es gibt ein Projekt mit dem Sänger der Pudis.
Genau, mit Maschine.
Ja.
Der geht auf Tour und hat mich eingeladen, da mitzumachen. Und ich fand, also ich mag den Maschine sehr gerne. Das ist wirklich ein lustiger Typ. Und ja, da sind auch weitere Künstler noch mit. Einer von den Prinzen ist mit dabei. Und wir haben so eine Weihnachtstour, die wir da jetzt zusammen starten. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Vorher wichtiges Datum, morgen am 4. Oktober für dich, denn da erscheint deine Autobiografie, die fast immer lacht bei Schwarzkopf und Schwarzkopf, in der du eben sehr offen über dein Leben von Kindheit bis heute sozusagen berichtest, über Höhen und Tiefen deines Lebens sprichst. Das haben wir hier auch getan und ich finde, du hast ein ganz schönes Bild gefunden für dich, für ein lebendig gelebtes Leben, nämlich so wie die Aufzeichnung eines CTG, also die Aufzeichnung des Herzschlages, so mit Ausschlägen nach oben und unten. Warum ist das für dich passend?
Ich habe mal mit meinem großen Bruder zusammengesessen und wir haben so ein paar Sachen besprochen. Ich sag, weißt du, das Leben wird immer ein Auf und ein Ab sein. Und da ist mir, wir hatten auch schon einen kleinen Wein getrunken, sage ich jetzt mal. Und da habe ich gesagt, das ist doch wie so ein CTG. Das geht nach oben und nach unten. Und wenn das irgendwann nur noch eine Linie ist, dann bist du tot. So, ich glaube, so ist es auch. Natürlich kann man nicht immer nur den Berg hochgehen und oben stehen und sich in der Sonne ahlen. Es geht auch mal wieder bergrunter. Aber man ist selbst dafür zuständig, wie tief es wieder runtergeht. Man muss einfach immer am Ball bleiben.
Kerstin Ott, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.